SRF 1.
Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Die Schweiz klimaneutral bis 2050. Wir schaffen das, sagt das Bundesamt für Energie. Wirklich? Wir fragen nach. Und im Tagesgespräch reden wir mit der Autorin der Studie, die energiepolitische Weichen für die nächsten Jahrzehnte legt. Die Grimsel-Staumauer darf vorläufig nicht erhöht werden. Das Bundesgericht gibt den Naturschützern recht. In Äthiopien verkündet der Premier den Start der finalen Militäroffensive in der Konfliktregion Tigre. Der Experte befürchtet das Schlimmste. Und
alles Fatschi, Skifahrt die ganze Nation.
Nicht nur die Schweizer Nation, wohl auch die Nachbarn aus Italien und Deutschland. Die Epidemiologin warnt.
If we don't make any changes, we run a risk of this being a real transmission risk area.
So könnten unsere Skigebiete Corona-Hotspots werden. Zur Sendung begrüßt sie Ivana Pribakovic. Eine CO2-neutrale Schweiz sei möglich und umsetzbar bis ins Jahr 2050. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, in Auftrag gegeben vom Bundesamt für Energie. Die Studie zeigt aber auch, das kostet, braucht große Anstrengungen und einen radikalen Wandel, zum Beispiel beim Verkehr und bei der Stromproduktion. Aus dem Bundeshaus Kurdin Vinzenz.
Zuerst das Kleingedruckte der Verfasser zu dieser Energieperspektive. Sie sei keine exakte Wissenschaft, keine punktgenaue Prognose, schickte Pascal Previdoli, Vizedirektor des Bundesamts für Energie, voraus.
Energieperspektiven, muss man klar sagen, sind keine Kristallkugeln, zeigen aber mögliche technologische Entwicklungen, mit denen diese Ziele bis 2050 erreicht werden können.
Nötig wurde die Studie, weil der Bundesrat letztes Jahr offiziell das Ziel Netto Null bis 2050 ins Auge gefasst hat. Ein Ziel, das zum bisherigen Vorhaben noch dazukommt, den Ausstieg aus der Atomenergie aufzufangen. Und ein Ziel, das erreichbar sei, so Studienleiterin Almut Kirchner, im Prinzip.
Diese Netto-Null-Treibhausgasemissionen, die wir als Ziel haben, können in der Tat erreicht werden. Allerdings sehen wir eben auch, dass es Restemissionen gibt, insbesondere in den Industrieprozessen und bei der Kehrichtverwertung und natürlich bei der Landwirtschaft.
Rest-CO2-Emissionen von 12 Millionen Tonnen, die dann noch irgendwie kompensiert werden müssen. Grundsätzlich möglich wird dieses Weg vom Öl, Benzin und Gas zum Beispiel durch das Umsteigen auf Elektroautos. Das braucht allerdings mehr Strom. Zudem rechnet die Studie weiterhin mit Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum, geht also von einer 10-Millionen-Schweiz aus. Auch das steigert den Bedarf an Elektrizität. Und weil zugleich die Atomenergie ersetzt werden muss, müssen die erneuerbaren Energien, vor allem die Sonnenenergie, die Photovoltaik, massiv ausgebaut werden. Aber auch bei der Wasserkraft braucht es ein Wachstum, wobei hier das Potenzial schon bald ausgeschöpft ist. Zudem braucht es mehr Stauseen als Stromspeicher, wenn die Atomenergie wegfällt. Denn Sonnenenergie wird nicht wie Kernkraft rund um die Uhr gleichmäßig erzeugt. Die Studie sagt darum, ohne Stromimporte wird es nicht gehen, zumindest zwischenzeitlich. Bei den Heizungen ist es die Fernwärme, die das fehlende Öl zu einem bedeutenden Teil kompensieren soll. Diese Fernwärme stammt etwa aus Biogas, aus Abwärme von Gewässern, Abwasserreinigungs- oder von Geothermieanlagen. Ein kleines Stück dieser Energiewende hat die Schweiz schon geschafft. Das war die andere Botschaft aus dem Bundesamt für Energie heute.
Bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050 sind wir heute auf Kurs, aber wir können uns nicht zurücklehnen.
So Benoit Röver, Direktor des Bundesamts für Energie. Die Zahlen zeigen nämlich, dass der Ausbau bei den erneuerbaren Energien noch zu langsam ist und dass wir insgesamt noch zu wenig Energie sparen. 2,2% müsste der Gesamtverbrauch sinken pro Jahr. In den letzten 10 Jahren war es nur ein Minus von 1,4%.
Kurdin Vinzenz. Laut dem Energieperspektivenbericht ist die Schweiz also einigermaßen auf Kurs, dass sie ihre Energieversorgung bis 2050 klimaneutral umbauen kann und gleichzeitig genug Energie produzieren kann. Gewisse Herausforderungen, wir haben es gehört, bleiben. Stimmt das so? Das wollen wir jetzt klären mit Hilfe unserer Wissenschaftsredaktion. Daniel Theiss, wie realistisch sind diese Szenarien?
Ja, wir haben es gehört, also der größte Hebel, der ist tatsächlich da bei der Vermeidung von fossilen Brennstoffen, also die Vermeidung von Öl, Gas und Kohle. Das bedeutet eben, wir müssen unsere Heizungen umbauen, wir müssen die Antriebe unserer Autos umbauen und aber auch schauen, womit laufen die Prozesse und die Maschinen in der Industrie. Die Szenarien des Bundes, die setzen da an und zeigen, ja, das kann funktionieren, so ein Umbau, doch es bedingt größere Anstrengungen, größere Investitionen, als zurzeit gemacht werden. Also mit einem weiter wie bisher Szenario wird die Schweiz in Zukunft viel Strom importieren müssen. Aber ob dieser dann auch tatsächlich erhältlich ist, das steht auf einem anderen Blatt, weil fast überall in Europa geschieht im Moment Ähnliches. Alle wollen weg von fossilen Brennstoffen, zumindest mittel- und langfristig, hin zu Strom.
Strom soll also die Energie der Zukunft werden und Öl, Gas und Kohle ersetzen. Jetzt ist in den Prognosen des Bundes zu lesen, dass dies möglich sei mit einem um 11% höheren Stromverbrauch im Vergleich zu heute. Und wir reden da ja vom Jahr 2050. 11% mehr klingt nicht nach sehr viel.
Ja, das klingt wirklich nicht nach viel. Man muss da sehen, wird fossile Energie durch Strom ersetzt, ist das meist eben deutlich effizienter als vorher. Beispiel das Auto. Ein Elektromotor macht aus über 90% der Energie tatsächlich auch eine Bewegung, also Vorwärtsfahren. Ein Benzinmotor ist da etwa dreimal schlechter. Und auch in der Industrie werden die Prozesse immer effizienter. Da gibt es auch seit Jahren Förderprogramme, etwa für effizientere Elektromotoren, noch immer bessere. Und die Programme greifen auch recht gut. Aber Sie haben recht, die 11%, die scheinen sehr niedrig. Der Bund rechnet da wohl überall ein bisschen zu optimistisch. Zum Beispiel mit 3,5 oder 3,6 Millionen Elektroautos im Jahr 2050. Vermutlich werden es aber eher 4,5 Millionen oder noch mehr sein. Das ist nämlich der ungefähre Fahrzeugbestand heute. Und ob die Liebe zu großen und schweren Autos so schnell nachlässt, lässt sich zumindest anzweifeln und die verbrauchen dann natürlich auch einiges an Strom. Also deshalb auch andere Berechnungen beim Stromverbrauch gehen davon aus, dass wir gut 30% mehr Strom brauchen werden. Wenn man aber dann noch eine elektrifizierte Lastwagenflotte mit einberechnet, dann wird es noch mehr, dann können es bis zu 50% sein.
Also Lastwagen, die könnten in Zukunft mit Strom fahren oder vielleicht auch mit Wasserstoff?
Genau, da ist man ja auch dran, diese Technologie vorwärts zu treiben. Und wenn es so kommt, dass die Lastwagen mit Wasserstoff oder Ähnlichem fahren, da setzt der Bund dann auf Importe. Sonst geht die Rechnung eben auch nicht auf. Also diesen Wasserstoff kann man nicht im Inland produzieren. Dazu fehlt der Strom. Damit sind wir wieder in einer ähnlichen Auslandsabhängigkeit, wie wir jetzt schon beim Erdöl sind.
Also wo sieht denn der Bund überhaupt Potenzial, um die Stromproduktion zu steigern? Auch die 11%, über die wir vorhin geredet haben, das ist gemäß den Szenarien vorhin, die haben wir auch heute noch nicht?
Ja, da setzt der Bund auf die neuen Erneuerbaren zur Hauptsache, also Photovoltaik und in geringerem Maß auch auf Windstrom und Strom aus Geothermie. Aber ein durchaus wichtiger Posten ist nach wie vor bei der Wasserkraft vorgesehen. Eine Steigerung um über 10% soll da gemacht werden bis 2050.
Danke für diese Einschätzungen, Daniel Theiss. Wir kommen aufs Thema zurück im Tagesgespräch mit der Studienautorin selbst. Und damit zu den weiteren Meldungen in der Übersicht mit Ursula Vogler.
Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angekündigt, die Corona-Maßnahmen würden voraussichtlich bis in den Januar verlängert. Angesichts der hohen Zahl von Infektionen gehe die Regierung davon aus, dies gelte für die allermeisten Teile Deutschlands, sagte Merkel im Parlament. Lockerungen seien derzeit nicht möglich, das wäre nicht verantwortbar. Gestern Abend haben sich die deutschen Bundesländer darauf geeinigt, die geltenden Maßnahmen vorerst bis zum 20. Dezember zu verlängern. Seit Anfang November sind in Deutschland Restaurants, Bars und Sportanlagen geschlossen. Läden und Schulen sind dagegen geöffnet. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet 4.509 neue Corona-Infektionen. Zudem registrierte es 79 zusätzliche Todesfälle und fast 200 Spitalanweisungen im Zusammenhang mit Covid-19. Der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen liegt laut BAG bei fast 4.000. Das sind 22% weniger als in der Vorwoche. Im 7-Tage-Schnitt war jeder fünfte Test positiv. Das größte Problem für Angestellte ist der Stress. Das zeigt eine Befragung des Gewerkschaftsdachverbandes Travail Suisse bei 1.500 Angestellten. 40% sagen, sie fühlten sich oft gestresst durch die Arbeit. Die ständige Erreichbarkeit trage dazu bei, das gelte besonders auch fürs Homeoffice. Während der Corona-Pandemie hätte sich die Arbeitssituation in Berufen mit einem großen Frauenanteil verschlechtert, so im Detailhandel und im Gesundheitswesen. In der Schweiz sind fast 2000 Straftaten an Tieren juristisch beurteilt worden. Das seien 9% mehr als im Jahr davor, teilt die Stiftung für das Tier im Recht mit. Es sei aber von einer hohen Dunkelziffer auszugehen. Die kontinuierliche Zunahme in den letzten 20 Jahren deutet darauf hin, dass Straftaten an Tieren immer häufiger untersucht und sanktioniert würden. Hunde waren mit deutlichem Abstand vor Rindern am häufigsten Opfer von Verstößen gegen die Tierschutzgesetzgebung. Basel ist unter ausländischen Fachkräften die beliebteste Schweizer Stadt. Das geht aus einer Umfrage des Netzwerks InterNations hervor unter mehr als 15.000 Experts in der ganzen Welt. Schlechtere Noten erhalten die Städte Lausanne, Zürich und Genf. Es sei schwierig, neue Freunde zu finden, bemängelten die Befragten etwa am Leben in Zürich. Konkret belegt Basel weltweit gesehen den 24. Rang von insgesamt 66 Rängen. Die spanische Stadt Valencia belegt den ersten Platz vor Alicante und Lissabon. Auf den hintersten Rängen befinden sich Metropolen wie Rom, Paris und Hongkong. Der Steinkauz ist der Vogel des Jahres 2021. Die kleine Eulenart stehe wie kaum ein anderer Vogel für den Erfolg von Schutzmaßnahmen, teilt die Vogelschutzorganisation BirdLife Schweiz mit. Vor 20 Jahren stand der Steinkauz demnach kurz vor dem Aussterben. Man zählte nur noch 50 bis 60 Paare. Dank Förderprojekten seien es jetzt fast 150 Paare, so BirdLife weiter. Es sei aber noch ein weiter Weg bis zu einer stabilen Population. Das Wetter. Heute und morgen liegt vom Mittelland bis in die äußeren Alpentäler Hochnebel mit einer Obergrenze von 800 Metern bei höchstens 3 Grad. Außerhalb des Nebels ist es sonnig bei 6 bis 11 Grad.
Die Grimsel-Staumauer darf vorläufig nicht erhöht werden. Das Bundesgericht hat die Beschwerde von zwei Naturschutzorganisationen gutgeheißen. Nun muss der Kanton das Projekt neu beurteilen. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Für die beiden Naturschutzorganisationen Aquaviva und die Schweizerische Greiner-Stiftung ist heute ein guter Tag. In ihrem Kampf gegen die Erhöhung der Staumauer des Grimsel-Stausees feiern sie einen Zwischenerfolg. Das Bundesgericht heißt ihre Beschwerde gegen das Projekt gut und kommt in seinem Urteil zum Schluss, dass die Erweiterung des Stauseeprojektes einer Grundlage im kantonalen Richtplan bedürfe. Auf der Ebene des Richtplans müsse entschieden werden, welche Interessen höher zu gewichten seien, jene des Naturschutzes oder die wirtschaftlichen. Bisher habe es der Kanton Bern unterlassen, diese Abwägung vollständig vorzunehmen. So sei etwa nicht berücksichtigt worden, dass es sich beim Gletschervorfeld des Unteraargletschers wahrscheinlich um eine Aue von nationaler Bedeutung handle, hält das Bundesgericht fest. Dieses Gletschervorfeld würde überschwemmt, wenn der Stausee erweitert wird. Am Grimselsee wollen die Kraftwerke Oberhasli die Staumauern um 23 Meter erhöhen. Dadurch würde das Speichervolumen des Stausees um 75 Millionen Kubikmeter auf neu 170 Millionen Kubikmeter vergrößert. Damit wäre eine Speicherung von zusätzlichen 240 Gigawattstunden Energie möglich. Damit könnte man bis zu 100.000 Haushalte mit Strom versorgen. Außerdem verlangt das Bundesgericht, dass der Kanton Bern das Grimsel-Projekt nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit einem zweiten Wasserkraftprojekt in der Nähe. Denn beim Triftgletscher planen die Kraftwerke Oberhasli einen neuen Stausee. Weil es sich beim Grimsel teilweise um eine geschützte Moorlandschaft handle, sei ein Richtplan, also eine Gesamtschau, zwingend notwendig, so die Richter in Lausanne. In einer schriftlichen Stellungnahme schreibt die Kraftwerke Oberhasli AG, sie nehme das Urteil aus Lausanne zur Kenntnis, bedauere es jedoch. Denn durch das Urteil des Bundesgerichts werden gleich ihre beiden Projekte verzögert. Allzu sehr freuen dürfen sich aber auch die Naturschutzorganisationen Aquaviva und Greiner Stiftung nicht. Denn das Urteil des Bundesgerichtes bedeutet nicht das definitive Ende des Grimsel-Projektes. Es ist lediglich ein Marschhalt. Weiter hält das Gericht fest, dass das Grimsel-Stausee-Projekt von nationalem Interesse sei, weil es durch die zusätzliche Stromgewinnung einen wichtigen Teil zur Energiewende beitragen könnte. Inhaltlich ist also weiterhin offen, ob die Staumauer beim Grimselsee erhöht werden darf. Nun ist der Kanton Bern am Zug. Er muss das Projekt in seinem Richtplan neu beurteilen.
Das erwartet Sie noch im Rendezvous. In Äthiopien wird gekämpft mit Messern, Macheten und Äxten. Bei der Offensive gegen die Provinzhauptstadt könnte es zu gezielten ethnischen Morden kommen, befürchtet der Experte. Was ist zu tun, damit die Schweiz nicht ein Ischgl bekommt? Der Streit um Corona-Regeln in der Skisaison. Thanksgiving ist in den USA dieses Jahr anders. Die Corona-Distanzregeln und die Nachwehen der US-Präsidentenwahl versalzen vielen den Truthahnbraten. Und er hat die berüchtigten Uigurenlager in China entdeckt, der Spion aus Australien. Jetzt sagt er:
Some people from those low-security facilities have been in turn sentenced to higher security prison sentences.
Die Lage in den chinesischen Umerziehungslagern werde verschärft. Was wird aus Äthiopien? Was wird zum Beispiel aus den Kindern dort, die eh schon mangelernährt sind? Seit 3 Wochen kämpfen das äthiopische Militär und die Volksbefreiungsfront von Tigray gegeneinander. Hunderte sind schon ums Leben gekommen, über 42.000 Menschen sind in den benachbarten Sudan geflohen. Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed hatte die Volksbefreiungsfront zur Kapitulation aufgefordert. Jetzt ist das Ultimatum abgelaufen und Abiy Ahmed hat am Vormittag getwittert, jetzt beginne die Offensive auf die Provinzhauptstadt Mekelle. Die Sorge vor einer humanitären Katastrophe ist groß, auch bei der UNO. Und die Informationen sind spärlich. Afrika-Korrespondentin Anna Lemmenmeier.
Was genau derzeit vor Ort in Mekelle passiert, ist unbekannt. Der Konflikt in der Region Tigray findet praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil die äthiopische Regierung alle Kommunikationskanäle gekappt hat. Dass in Äthiopien die Regierung Telefon und Internet sperrt, das ist nichts Neues. Das sei ein Muster von Premierminister Abiy Ahmed und seiner Vorgänger, erläutert William Davison, Äthiopien-Experte bei der auf Konflikte spezialisierten NGO International Crisis Group.
What we can see as a pattern.
Für die Regierungen in Äthiopien war das Sperren der Kommunikationsmittel, vor allem des Internets, stets ein wichtiges Instrument, um die Sicherheitssituation im Land zu kontrollieren. Was aber neu ist, ist der Konflikt im Land, der seit 3 Wochen im Norden wütet. Und somit auch das Ausmaß der Informationskontrolle von Seiten der äthiopischen Regierung. Seit dem 4. November weiß niemand wirklich, was im Konfliktgebiet läuft. Familien wissen nicht, ob ihre Angehörigen noch leben. Journalistinnen werden nicht in die Gegend gelassen, ebenso wenig Hilfsorganisationen. Die einzigen, die Informationen aus der Konfliktregion heraustragen, sind die Flüchtlinge. Mehr als 42.000 Personen sind in den letzten 3 Wochen in den Sudan geflohen und erzählen von grausamen Attacken mit Messern, Macheten und Äxten. Schockierende Informationen, so William Davison.
Absolutely shocking. There's no doubt about that.
Grauenhafte Berichte, doch leider nicht ganz unerwartet. Wir haben in den letzten Jahren vermehrt Zusammenstöße zwischen verschiedenen Volksgruppen erlebt. Mit dem Konflikt in der Tigray-Region haben die Spannungen aber massiv zugenommen. Laut der äthiopischen Menschenrechtskommission sollen in einem Dorf am 9. November mehr als 600 Personen niedergemetzelt worden sein. Doch bestätigen lässt sich das nicht, die Gegend ist abgeriegelt. Wie sehr die äthiopische Regierung das Narrativ des Konflikts in der Tigray-Region kontrollieren will, ist deutlich. So lud die äthiopische Botschaft in Nairobi beispielsweise alle Afrika-Korrespondenten ein, um den Journalisten ihre Sicht der Dinge darzulegen. Crisis Group-Experte William Davison, der seit 10 Jahren in Äthiopien arbeitet und eine unabhängigere Einschätzung hätte liefern können, wurde übers Wochenende kurzerhand ausgewiesen. Seine Aussagen waren der Regierung offenbar zu kritisch. Bei der äthiopischen Bevölkerung kommt das Handling des Konflikts aber offenbar gut an, so William Davison. Das Thema im Land ist jetzt der Krieg. Alles andere rückt in den Hintergrund. Und weil die TPLF Äthiopien während fast 30 Jahren regiert hatte und bei vielen unbeliebt ist, scheint die Intervention in der Tigray-Region die Position von Premier Abiy Ahmed im Land sogar zu stärken. Wie die heutige Offensive auf die 500.000 Einwohner Stadt Mekelle durch das äthiopische Militär ausfallen wird und welche Opfer sie bringen wird, ist noch offen. Informationen dringen keine an die Weltöffentlichkeit. Noch kontrolliert allein die Zentralregierung von Abiy Ahmed das Narrativ darüber.
Anna Lemmenmeier. Italien, Frankreich und Deutschland wollen wegen Corona erst verspätet in die Skisaison starten, nämlich erst Mitte Januar. Die Schweiz ist entspannter, denn die Touristiker wollen sich die Wintersaison nicht entgehen lassen. Die Schutzkonzepte reichten, sagen sie. Die Epidemiologin sieht das aber anders. Wirtschaftsredaktorin Marin Peters berichtet.
Für Martin Niedegger, Chef der Marketingorganisation Schweiz Tourismus, steht eine vorübergehende Schließung der Schweizer Skigebiete nicht zur Diskussion.
Einfach pauschal alles zumachen, scheint mir falsch.
Es gäbe strenge Schutzkonzepte. Ein Schweizer Alleingang sei daher gut vertretbar, sagt Niedegger.
Selbstverständlich ist es vertretbar. Die Massnahmen basieren ja auf den Fallzahlen, auf der Situation in der Schweiz. Und wenn bedauerlicherweise in unseren Nachbarländern die Fälle so hoch sind, dass dort die touristische Infrastruktur eingeschränkt werden muss, dann kann es ja nicht sein, dass wir deswegen das auch in der Schweiz machen.
Jedes Land solle allein entscheiden, meint er. Bei Restaurants oder Hotels gäbe es je nach Land ja auch verschiedene Regeln.
Und deshalb scheint mir die Diskussion etwas übertrieben.
Die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt Touristen aus Nachbarländern wie Italien oder Deutschland über die Feiertage in die Schweiz zum Skifahren kommen, weil hier die Skipisten offen bleiben, hält Martin Niedegger für klein.
Nein, wir rechnen nicht damit, weil es gibt ja trotz offener Infrastruktur in der Schweiz ja immer noch zum Teil Reisebeschränkungen, dass die Menschen ja gar nicht kommen sollen und dürfen.
Emma Hotcroft, Epidemiologin an der Universität Bern, sieht das völlig anders. Denn die Einreisehürden seien tief. Nur wenige Länder schrieben ihren Bürgerinnen und Bürgern bei Einreise in die Schweiz derzeit eine Quarantänepflicht vor.
Not many countries have to quarantine when they come to Switzerland. It might be a very attractive ski destination, bringing in different variants from across Europe.
Daher dürfte die Schweiz für ausländische Skitouristen sehr attraktiv sein, vermutet Hotcroft. Ohne Anpassungen drohten die Schweizer Skigebiete daher zu Hochrisikogebieten für Corona-Ansteckungen zu werden, warnt sie.
If we don't make any changes, we run a risk of this being a real transmission risk area.
Die größten Risiken sieht die Epidemiologin an Skiliften und in Restaurants. Tourismusvertreter Niedegger verweist dagegen erneut auf die Schutzkonzepte.
Ich kann Ihnen garantieren, in der Schweiz nimmt man das sehr, sehr ernst. Sämtliche Wintersportdestinationen setzen alles daran, dass die Schutzkonzepte sehr gut umgesetzt werden.
Es ist ein klassischer Interessenkonflikt. Selbst wenn die Schweizer Skigebiete offen bleiben, erwartet der Tourismusverband bis zu 30% weniger Winterbesucher. Auch ohne Schließung über die Feiertage wird es für die Wirtschaft also schmerzhaft. Das droht auch den Nachbarländern, aber sie räumen dem Gesundheitsschutz offenbar trotzdem einen höheren Stellenwert ein, obwohl die Ansteckungszahlen zum Teil sogar niedriger sind als in der Schweiz.
Maren Peters. Heute feiern die Menschen in den USA das traditionelle Erntedankfest Thanksgiving. Festlaune will aber nicht so recht aufkommen. Denn wegen der Corona-Pandemie bleiben viele zu Hause und verzichten auf die üblichen Familienzusammenkünfte. Und dann steht die Nation nach den jüngsten Präsidentschaftswahlen auch noch gespalten da. Und der Riss geht zum Teil mitten durch die Familien. Thanksgiving 2020. Isabel Jacobi mit einer Stimmungsanalyse aus Washington.
Der politische Graben zieht sich durch viele US-Familien. Der Onkel ist ein Trump-Fan und dessen Nichte eine liberale Studentin, die im abgewählten Präsidenten die Inkarnation allen Übels sieht. Und so sagen viele hinter vorgehaltener Hand, ich bin ganz froh, dass Corona mich am Reisen hindert. Aber froh klingen die Thanksgiving-Abstinenzler nicht, eher zynisch. Denn die Lage der Nation und vieler Familien ist düster. Die Pandemie verbreitet sich ungebremst, nun vor allem im ländlichen Kern des Landes, wo die Leute denken, das Maskentragen sei etwas für verweichlichte Liberale in den Küstenstädten. Letzte Woche zählte die Statistik täglich über 170.000 Neuinfizierte und täglich über 2.000 Tote. Eine Viertelmillion Corona-Tote hat das Land zu beklagen. Bald sind es ebenso viele US-Opfer wie im Zweiten Weltkrieg, auch wenn die ersten Impfstoffe bald zugelassen werden. Von einem langen, harten Winter sprach der angehende Präsident Joe Biden in seiner Thanksgiving-Ansprache.
And now we find ourselves facing a long, hard winter. We fought nearly a year-long battle with the
virus. Viele seien den Kampf gegen die Pandemie müde. Aber mahnt ein selber etwas erschöpft klingender Biden, das Virus sei der Feind, nicht der Mitbürger und die Mitbürgerin. Derweil weigert sich Präsident Donald Trump nach wie vor, seine Niederlage einzugestehen, obwohl seine Regierung die Amtsübergabe eingeläutet hat.
Corn, I hereby grant you a full pardon. Thank you, Corn.
Vor dem Weißen Haus begnadigte der noch Präsident recht fröhlich einen Truthahn, wie es die Tradition verlangt. Und dann begnadigte er seinen Weggefährten Michael Flynn. Der General und Sicherheitsberater von Trump knüpfte vor genau 4 Jahren für die frisch gewählte Trump-Regierung Kontakte zu Moskau und belog das FBI diesbezüglich. Trump wird wohl noch weitere Begnadigungen folgen lassen. Es ist ein gerne wahrgenommenes Recht von Präsidenten kurz vor dem Amtsexitus. Ja, der Regierungswechsel in Washington steht an, aber das macht die Nation auch nicht glücklich. Es macht die Hälfte der Nation sogar unglücklich. Denn auch wenn Biden nun klar gesiegt hat mit einem Abstand von 5 Prozentpunkten, über 70 Millionen haben Präsident Trump gewählt und etwa 50 Millionen fühlen sich laut Umfragen vom Wahlresultat betrogen. Wem danken diese Amerikaner und Amerikanerinnen, wenn sie Thanksgiving feiern? Thanksgiving ist viel mehr als ein Familienfest. Es ist ein Tag, an dem die Amerikaner und Amerikanerinnen ihren Zusammenhalt feiern. Bloß an Thanksgiving 2020 sind die Familienbanden strapaziert und der Kitt, der das Land zusammenhält, bröckelt.
Isabel Jacobi. Die chinesische Regierung dementiert es vehement, dass etwa 10% der muslimischen Uiguren in Umerziehungslagern festgehalten werden. Seit Jahren werfen Menschenrechtler Peking vor, diese ethnische und religiöse Minderheit zu unterdrücken, ihre Religion und Kultur eliminieren zu wollen. Ein 23-jähriger Australier hat jedoch den Beweis geliefert, dass in der chinesischen Provinz solche Lager existieren. Rund 380 solche Gefängnisse hat er entdeckt. Nathan ist sein Name. Nathan Ruzel. Urs Welterlin hat die ganze Geschichte.
Hi, good morning.
Streng genommen ist er ein Spion, doch am Skype-Bildschirm gleicht Nathan Ruzel eher einem Teenager aus einem australischen James Bond. Doch der erste Eindruck täuscht. Erst 23 Jahre alt ist der ehemalige Student der Sicherheitspolitik und schon ist er einer der einflussreichsten Informationsbeschaffer der Welt. Für die private Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute analysiert er Satellitenbilder. Er hat bewiesen, wie China in der Provinz Xinjiang die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch unterdrückt und verfolgt. Seine Entdeckungen machten weltweit Schlagzeilen.
At least 380 different detention facilities have been constructed or expanded since 2017, and this expansion continues to some extent. But we also found that about 2/3 of the mosques and the sacred sites in Xinjiang have been either damaged, which generally means de-Islamified, or entirely demolished.
Seit 2017 seien mindestens 300 Internierungslager errichtet oder ausgebaut worden. Auch seien 2/3 der Moscheen in der Provinz beschädigt worden. Das bedeutet Entislamisierung oder komplette Zerstörung. Die Situation im Nordwesten von China wird von Kritikern mit der in Tibet verglichen, wo durch den Massenzuzug von Han-Chinesen und die Unterdrückung der Kultur die lokale Bevölkerung zur machtlosen Minderheit geworden sei. In den Lagern in Xinjiang sollen bis zu 1 Million Uiguren gefangen gehalten sein, eine Zahl, die China bestreitet. Als Student hat der Ruser, aus Spaß eigentlich, wie er sagt, damit begonnen, die Geodaten der Fitness-App Strava zu analysieren, auch die amerikanischer Soldaten in Syrien und Afghanistan. Anhand der Joggingroute verschwitzter Elitekämpfer konnte er innerhalb kürzester Zeit die Standorte geheimer amerikanischer Stützpunkte identifizieren. Das Pentagon war alles andere als begeistert. Die Soldaten erhielten ein App-Verbot. Für seine China-Recherchen arbeitet Ruser fast nur mit frei verfügbaren, kostenlosen Informationsquellen, vor allem Google Earth und Google Maps. Auf den Satellitenbildern sucht er nach Veränderungen der Landschaft, bei Gebäuden. Große Anlagen mit Wachtürmen, das sei ein klares Zeichen für ein Lager. In jüngster Zeit stelle er beim Internierungsprogramm der Chinesen in Xinjiang eine Verschärfung fest.
Some people from those low security facilities have been in turn sentenced to higher security prison sentences.
Leute aus Niedrigsicherheitsgefängnissen seien in Hochsicherheitsanlagen umgesiedelt worden. Ruser nutzt auch andere Quellen, europäische Satelliten und sogar chinesische. Vergleiche zeigten, dass sie alle dieselbe Geschichte erzählen, wie er es nennt.
And there is no evidence that sort of anyone has sort of gone in with Photoshop and photoshopped in buildings into satellite imagery.
Es gäbe keine Hinweise darauf, dass irgendjemand die Satellitenbilder manipuliert habe. Auch wenn er sein Hobby jetzt zum Beruf gemacht hat, die Motivation für seine Arbeit bleibt dieselbe: der Schutz der Menschenrechte. So will Ruser auch in Zukunft Verbrechen an der Menschlichkeit aufdecken und schon bald auch an der Umwelt, sein nächstes Projekt: die Aufdeckung der Zerstörung von Ökosystemen durch Firmen und Länder, die ihr Tun verheimlichen wollen. Umweltsünder seien gewarnt. Da schaut einer bald ganz genau hin.
Sie hören Rendezvous. Es ist 1:1. Wir haben Ja gesagt dazu, zum Ausstieg aus der Atomkraft und damit zur Energiewende. Wie kann das klappen bis 2050? Almut Kirchner hat dazu eine Studie gemacht im Auftrag des Bundesamts für Energie. Das Material dient der Politik für die Politik der kommenden Jahrzehnte. Darum reden wir im Tagesgespräch vertieft darüber mit der Studienautorin im 1. und 4. im Rendezvous nach den Schlagzeilen mit Ursula Vogler.
In der Schweiz soll die Energieversorgung bis 2050 klimaneutral sein. Kurzfristig sei man auf gutem Weg, sowohl beim Ausbau der erneuerbaren Energien als auch bei der Verbesserung der Energieeffizienz, hält das Bundesamt für Energie fest. Herausforderungen bestünden etwa bei den Stromnetzen, da Strom vermehrt dezentral erzeugt werde. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 4.509 neue Corona-Infektionen. Zudem registrierte es 79 zusätzliche Todesfälle und fast 200 Spitalanweisungen im Zusammenhang mit Covid-19. Der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen liegt demnach bei fast 4.000. Das sind 22% weniger als in der Vorwoche. Die Berner Kantonsregierung muss das Projekt zu der Erhöhung der Grimsels-Staumauer noch einmal überarbeiten. Das Bundesgericht hat 2 Naturschutzorganisationen Recht gegeben. Sie legten gegen die Erhöhung Beschwerde ein.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.